Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Fotografie neu denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Rethinking Photography. Ja, wie ihr wisst, bin ich nicht nur Podcaster, sondern auch Festivalintendant und künstlerischer Leiter. Und zwar vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder, das alle 2 Jahre in Regensburg stattfindet. Und genau um dieses Festival soll es heute und in den kommenden Episoden gehen. Mit dabei sind Ruth Horak, Katharina Günther, Stefanie Regina Dietzel, Emma Rüther, Maren Krings und Anja Schürmann. Darüber hinaus werdet ihr ein hochinteressantes KünstlerInnengespräch hier zu hören bekommen, nämlich von einigen beteiligten KünstlerInnen der Ausstellung Fact and Fake, die ich letztes Jahr in Regensburg für das internationale Festival Fotografischer Bilder kuratiert habe. Also bleibt doch gern dabei und genießt den Sommer mit meinem Podcast rund um fotophilosophische, brandaktuelle Themen aus meinem fotografischen Universum. Ja, und im November 2025 war es dann wieder soweit und ich möchte heute in einigen weiteren Folgen einen Blick hinter die Kulissen eines der spannendsten Events der Fotografie-Szene in Deutschland werfen, wie ich finde, und zu dem wir, also Martin und ich, das Internationale Festival Fotografischer Bilder in den vergangenen 9 Jahren gemacht haben. Hoffen wir, dass es eine weitere Ausgabe 2027 geben wird. Wir arbeiten daran. Ja, mit der Ausgabe Fact and Fake letztes Jahr widmete sich das Festival der aktuell wohl brennendsten Frage unserer visuellen Kultur. Die Kernidee dahinter ist, radikal neu zu hinterfragen, wo die Grenze zwischen dokumentarischer Wahrheit und digitaler Täuschung verläuft. In Zeiten von generativer KI und Deepfakes zeigte das Festival Fotografie eben nicht als bloßes Abbild, wenn man so will, sondern vielmehr als hochpolitisches Instrument, das unsere Wahrnehmung manipuliert. Ja, genau in diesem Spannungsfeld schaffte das dazugehörige prominent besetzte Symposium den Spagat zwischen künstlerischer Ästhetik und messerscharfer Medienkritik. Und das Beste, ihr musstet nicht selbst im Publikum sitzen, um dabei zu sein. Ich habe für euch die Mikrofone mitlaufen lassen und präsentiere hier jetzt nach und nach die spannendsten Tonmitschnitte. Den Anfang macht die Wiener Fototheoretikerin, Kuratorin und Autorin Ruth Horak. Wer ihre Arbeit kennt, weiß, dass sie das Medium dorthingehend hinterfragt, wo es wehtut und spannend wird. Passend zum Festivalmotto hat sie uns eine Frage mitgebracht, die im Zeitalter von digitaler Simulation aktueller kaum sein könnte. Nämlich eine Frage der Flexibilität. Ruth Horak beleuchtet darin, wie dehnbar unser Begriff von Fotografie und damit auch unser Verständnis von Wahrheit eigentlich geworden ist. Sind alte analoge Fotoarchive wirklich unsere letzten verlässlichen Bildzeugnisse? Oder können gut inszenierte Fakes vielleicht sogar das Erbe einer ungeschriebenen Geschichte antreten? Hören wir also mal direkt rein in Ihren klugen, augenöffnenden Vortrag über die Grenzen zwischen Fakt, Fake und der wunderbaren Dehnbarkeit der Linse. Viel Spaß mit den exklusiven Einblicken vom Symposium letztes Jahr. Hier ist Ruth Horak.
Ich war ja vergangenes Jahr schon mal hier auf Einladung von euch beiden bei der Jury für den Fotobuchpreis und damals bin ich auf Bücher aufmerksam geworden, oder jetzt ein Jahr später sind quasi Bücher für mich in Erinnerung geblieben, die mit Materialien aus Familienarchiven zum Beispiel gearbeitet haben. Das war die Jana Müller, die Jana Müller mit dem falschen Hasen, wo es um Akten und Objekte ihres Vaters geht, der Polizist war, oder die Saskia Daria Gettel, die mit dem Archiv der Großeltern oder des Großvaters gearbeitet hat. Die, ich glaube, beide Großeltern hatten eine Giftschlangenfarm, wo sie das Gift gewonnen hatten. Oder es war der Sebastian Riemer da mit den Press Paintings. Also und noch mehrere andere. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben vom Vorjahr, dass diese Arbeit mit Bildarchiven aus einer analogen Zeit in so eine künstlerische Beschäftigung hineingeflossen ist. Und ich glaube, Sie haben mich angesprochen, weil Sie eben ein weiteres Puzzlestein waren in dem Bewusstsein, dass das nun wirklich die letzten papierenen Bildarchive sind. Ausbelichtete Fotografien stehen für das 20. Jahrhundert, sie stehen für diese erste Allgegenwart von analogen, damals Fotografien, von stapelweise Fotografien, für eine Allgegenwart damals auch von Zeitungen, Zeitschriften, endlos Drucksorten. Also unsere Postfächer waren ja voll mit Einladungskarten von diversen Ausstellungseröffnungen. Und es war üblich, dass man ausfotografierte Filme, sie mussten nicht einmal ausfotografiert sein, manchmal hat man auch die halben schon zurückgespult, aber sie in Stundenlabore gebracht, um kurz darauf dann die chemisch ausbelichteten Fotos wieder abzuholen. Und diese damalige Allgegenwart der Fotografie kommt in Filmen vor, wie hier dem One-Hour-Photo, den wahrscheinlich eh die meisten gesehen haben, also wo es darum geht, dass ein Angestellter in so einem Stundenlabor sich die Fotos einer Kundin dupliziert, die er verehrt sozusagen hat und wo er halt an dem Familienleben teilhaben wollte. Und hat sie dann, aber es wird dann gruselig, hat sie dann bei sich zu Hause auf der Wohnzimmerwand tapeziert. Ich selbst habe auch in einer Ausstellung 97 in der Galerie Mezzanin, die damals in Wien war und heute in Genf, zwei Wände tapeziert, richtig gehend mit Fotos, zu denen ich Zugang hatte, weil man eben in Schnelllaboren die Fotos ja zurückgeben konnte, die man nicht wollte. Man musste sie auch nicht bezahlen. Also man hat einfach den Ausschuss dort lassen können und dann ist die Frage, sind die weggeworfen worden oder nicht? In meinem Fall hatte ich Zugang zu ganzen Truhen voll solcher tausender Fotos und habe die dann auch durchgeschaut. Das waren jetzt nicht wahllos, sondern die waren schon ausgewählt von mir. Also hier ist so ein kleines Detail, das wir dann im Ausstellungsfolder hatten, weil sie ja dann doch faszinierend sind. Diese analoge Allgegenwart von Fotografie hat sich dann innerhalb der nächsten 10 Jahre in den digitalen Raum verlagert, beziehungsweise hat es natürlich auch parallel existiert, bis dann die Big Player der Fotoindustrie gehen mussten. Und in Österreich war es zum Beispiel 2010 soweit, dass in der Statistik Austria der Farbnegativfilm aus dem Warenkorb genommen wurde, also aus diesem Verbraucherpreisindex-Warenkorb gestrichen wurde und mit ihm natürlich auch die Entwicklung von Farbnegativfilmen sowie die Farbbildvergrößerung bzw. Fotoerstausarbeitung. Also ich habe jetzt den Vergleich nicht gesucht, wie es in Deutschland war, aber wahrscheinlich so ähnlich. Also mit 2010 war das so quasi klar, dass im normalen Haushaltsbudget einer Familie der Farbfotofilm keinen Platz mehr hat. Das heißt, dieser total verschwenderische Umgang mit papierenden Fotos ist nun gute 20, 25 Jahre her. Und diese Bücher letztes Jahr haben eben auch mitschwingen lassen, dass solche papierenden Teile aus einer anderen Zeit, eben auch wie Briefe oder Zeitungsartikel, natürlich zunehmend einen anderen Stellenwert bekommen. Und es ist jetzt für meine Generation, wir waren quasi noch froh, dass es auch einmal Schluss ist mit diesem ganzen Chemieaufwand. Diana Müller ist Jahrgang 77, die hat diesen verschwenderischen Umgang wahrscheinlich auch noch, also sicher sogar miterlebt. Beim Sebastian Riemer mit Jahrgang 82 ist schon nicht mehr so selbstverständlich. Der hätte auch theoretisch schon seine erste Kamera digital sein können, war es nicht jetzt in dem Fall, aber von der Generation her. Und die Saskia Gettl mit Jahrgang 2000, für die ist es natürlich schon ein ganz anderer, besonderer Zauber, wenn Fotografien auf einer anderen Ebene auch authentisch sind, weil die ja wirklich dort waren. Das Negativ war dort bei der Giftschlange und der Großvater hat dieses Foto in der Hand gehalten. Also das hat natürlich noch so einen zusätzlichen emotionalen, authentischen Wert. Das heißt, diese oben genannten Bücher waren weitere Indizien, dass es sich nun tatsächlich um solche letzten papierenden Fotoarchive handelt. Es wird sie nie wieder geben, so wie der Sebastian Riemer sie durchforstet hat, diese Konvolute an Abzügen, die jemand Bild für Bild, vielleicht händisch in der Dunkelkammer ausbelichtet und entwickelt hat. Über sie wird jetzt in Kategorien wie Nachlässe oder bestenfalls noch Vorlässe verhandelt. Wenn sie jemand als relevant erachtet, werden sie digitalisiert, dann in säurefreien Schachteln archiviert, eine Auswahl publiziert. Wenn nicht, landen sie zuerst am Flohmarkt und in Trödelläden. Wenn sie Glück haben, werden sie dann von Sammlern entdeckt, die sich solchen analogen Alltagsfotografien anwenden. Da war zum Beispiel diese Sammlung in Arles dieses Jahr von Marion Philippe Jacquier. Die werden dann zum Beispiel nach Kategorien gesortiert. Aber wie Sie sehen, das war jetzt in der Ausstellung, die Präsentation ist halt auch schachteln voll von solchen Materialien. Und in Österreich gibt es dann das Milaneum oder Orthochrom. Also es gibt schon viele, die jetzt sich darauf spezialisiert haben, auch solche Dinge zu sammeln. Wahrscheinlich auch mit dem Bewusstsein, das sind eben die letzten dieser papierenen Fotoarchive. Die, die nicht entdeckt werden, kommen früher oder später auf den Müll. Und wenn sie dann noch ganz großes Glück haben, dann werden sie vom Arno Geiger zum Beispiel, von unserem österreichischen Schriftsteller, entdeckt, der jahrzehntelang in Altpapiertonnen gekramt hat und Briefe und Fotos geborgen hat und der dann die eine oder andere Geschichte um so eine Fotografie baut. Also was ich da jetzt mitgebracht habe, das war vor 2 Jahren in Leipzig auf der Buchmesse, da hat Österreich den Landesschwerpunkt gehabt und in dieser Ausstellung österreichische Literatur der letzten 50 Jahre war dann das Beispiel. Und lustigerweise hat er die Fotos in einer Weinkiste, die eben aus dem Château Talbot kommt. Also das war noch so eine nette Verknüpfung. Und hat sie dann, also zieht halt auch einzelne quasi aus der Kiste und schreibt dann relativ banale Texte, weil er quasi auf der Ebene jetzt auch diese Alltagsfotografien bleiben will. War in der Tageszeitung der Standard veröffentlicht, also nimmt dann auch diese Rückbindung wieder auf an den Alltag. Das heißt, wir wissen jetzt natürlich, wodurch dieses Material seine Wirkung entfaltet. Solche Fotografien erscheinen als zuverlässige Bildzeugnisse, weil entweder sie selbst oder ihre Negative vor Ort waren, weil sie den Status von Augenzeugen haben, weil sie eine Reise hinter sich haben, durch verschiedene Hände gegangen sind, einen händisch gemachten Zierrand zum Beispiel haben, weil sie händisch beschriftet sind auf den Rückseiten, weil sie in einem Album waren, aus dem sie wieder herausgenommen wurden, weil sie ein Gewicht haben, eine Haptik, ein Geräusch. Das heißt, sie haben ganz andere sinnliche und damit menschliche Dimensionen als Bildschirmfotos. Das Ende der analogen Bildarchive kulminierte dann für mich in einem Gespräch mit dem Sebastian Riemer, der ein Projekt eingereicht hat, mit dem er dieses Ende der papierenen Bildarchive drastisch vor Augen führt, nämlich indem er eine Tonne Schwarz-Weiß-Fotografien zerstört, unter Anführungszeichen. Er hat es ja mit den Pressebildern schon, also diesen gigantischen Abfallberg angesprochen, den die Pressefotoindustrie erzeugt hat, und führt dann diesen Gedanken des Abfalls jetzt nochmal weiter. Ich zitiere aus seinem E-Mail von einem Protagonisten der deutschen Nachkriegsfotografie, habe ich ca. 1000 Kilo hochwertige Vintage-Silber-Gelatin-Abzüge erhalten. Die Werke waren vom Nachlass bereits zur Entsorgung bestimmt. Ich habe sie unter der Auflage übernommen, dass keine Abbilder der Motive entstehen dürfen. Dann hatte ich folgende Idee, dass in den Abzügen bildgebende Silber wird extrahiert und zu einer Skulptur gegossen. Die Bildträger werden im Prozess erhalten, also die Papiere selber, und so zu minimalen fotografischen Plastiken als Träger ohne Bilder. Gelöschte analoge Fotografien. Das heißt, die ursprünglichen Motive, hier sieht man jetzt eben diese Tonne, wie er sie bekommen hat, wie sie es zum ersten Mal sichten. Und dann geht es eben weiter, dass er sie also zusammen mit einem Chemiker in ein Bad legt, wo sich diese Silberschicht wieder abhebt und Teile, also es gibt verschiedene Stadienaufnahmen, ich habe jetzt nur eins mitgebracht, wo das Motiv schon sehr weggewaschen quasi ist, weil ich nicht wusste, wie sehr man die Motive jetzt sehen darf. Aber jedenfalls geht es um diesen Prozess und wir werden das dann in einer Ausstellung im März unter dem Titel Some Secrets on Photography in Francisco Carolinum in Linz auch zeigen. Und er wird eben dort die Ergebnisse haben, also diese leer gewaschenen Papiere, dann dieses Objekt aus dem Silber, das er gießen lassen möchte, wahrscheinlich zu einer geometrischen Figur, und dann Zwischenstadien. Also so wie hier, dieses Bild ist eben so ein Stadium, das er in die Wanne hinein, wenn er in die Wanne hinein fotografiert und dieses Motiv gerade in Auflösung ist. Also hier sieht man so seine Vorgehensweise, dass dann die Reaktionslösung nach der Entnahme quasi sich setzt und am Schluss gefiltert wird und aus diesem Filter dann so quasi im Ideal die so viel wie möglich Silber gewonnen wird, um daraus dann diese geometrische Figur zu gießen. Und im Francisco Carolinum wollen wir eben auch diesen Prozess ausstellen. Also soll so diese Reihe der Zerstörung und dann mit dem Produkt am Ende zu sehen sein. Das heißt, meine Aufmerksamkeit für Projekte, in welchen Archivmaterialien verwendet werden, ist dann beim Rencontre in Arles noch einmal getriggert worden. Dort war ein Raum von Jean-Michel André. Hat den jemand gesehen? Raum 207. Und begleitet mit dem quasi Vorwissen, wenn man den Satz am Beginn liest, dass das La chambre des enfants était la 207, also das Zimmer der Kinder war das Zimmer 207. Dort habe ich meine Erinnerungen und meine Kindheit zurückgelassen. Und der Beginn des Ausstellungsrundgangs war dieses Bild, ein Wallpaper von einem Fenster mit einem Vorhang, das hinauszieht. Das heißt, man wusste, es hat so quasi einen tragödischen Hintergrund und ist dann immer wieder über verschiedene Dokumente in die Geschichte hineingezogen. Also ein Telefax, aus dem dann schon relativ klar wird, dass die Körper der sieben Opfer, ermordeten Opfer von zwei Räubern ermordeten Opfern in der Luxus, im Sofitel in Avignon, gefunden wurden, in der Lobby liegend und so weiter. Also wird dann relativ schnell klar, dass es einen unmittelbaren familiären Bezug hat. Man sieht dann rechts das Passbild eines Mannes, eine Armbanduhr aus den 80er Jahren. Also es klärt sich relativ schnell, dass es um einen Überfall auf ein Hotel geht, wo er, der Künstler jetzt, der Jean-Michel André, mit seinem Vater 1983 war. Und der Vater ist ermordet worden. Das Kind war in einem anderen Zimmer, weil Vater mit seiner damaligen Freundin und deren Tochter auf Reisen waren. Das heißt, die haben die zwei Kinder in ein Extrazimmer gebucht und die beiden Eltern sind ermordet worden, plus fünf andere Leute. Und was ihm geblieben ist, ist eben nichts. Also er hat es komplett vergessen, eine Amnesie. Und hat dann ab 2013, also 30 Jahre später, begonnen, das aufzuarbeiten und unter anderem, weil ihm diese damalige, wie sagt man, Stiefschwester einen Brief geschickt hat, ob er sich an irgendwas erinnert. Und dann hat er eben begonnen, jetzt aus diesen verschiedenen Materialien, die zum Teil Fakten sind, also Telefaxe von der Agence France Presse, von der Presseagentur, von dem Tag oder vom Tag danach, wie hier, als dann die Leute schon so ein Krimi-Tourismus gemacht haben, also hingereist sind zum Sofitel und sich da gegenseitig fotografiert haben vor der Fassade des Hotels, wo gestern quasi am Vortag dieser Überfall stattgefunden hat. Das heißt, er hat dann recherchiert, er hat eben die ganzen Archive, die möglich waren, auch das diplomatische Archiv, der Vater war eigentlich Diplomat, einsehen können, die Pressearchive, die Polizeiarchive und dann eben verschiedene Zusammenstellungen für die Serie, für ein Buch probiert, muss man fast sagen. Was mir aufgefallen ist, dass er eben auf der Suche nach der Wahrheit ist und auf der Suche auch nach der Verarbeitung seines Traumas, aber für mich jetzt als Außenstehende eine andere Vorgehensweise interessant war. Also ich zeige noch ein paar, das ist jetzt so eine Zusammenstellung, wo man sieht, wie er mit dem Material umgeht. Also rechts ist auch wieder so ein Telefax, wo einer der Mörder zu sehen ist, mit dem eingeblendet auch diesem Telefax-Text. Aber eher vergrößert so stark, dass eben wirklich diese Fax-Optik, dieses ganz kriselige Schwarze, den Hintergrund eigentlich total übernimmt, also auch den Hals jetzt der Person, und das Gesicht hat er sowieso ausgelöscht, unter anderem, weil einer der drei beteiligten Mörder von den anderen beiden richtigend hingerichtet wurde. Also die haben ihm auch in den Kopf geschossen, mehrere Male. Also es ist so eine Mischung aus, da war wahrscheinlich nicht viel übrig, und er sagt aber für sich, er muss jetzt dieses Gesicht natürlich auch auslöschen, weil er es nicht sehen will. Oder so eine Seite, das war damals in Paris Match in einem Magazin, wo er dann das Knittern, was vielleicht jetzt auch so beim Hemd, gibt es natürlich Falten, und das Knittern ist auch so eine Möglichkeit, in der Falte was zu verbergen. Also er knittert dann diese Seite so stark, dass man die Leichen, die eigentlich am Boden liegen, nicht sieht, um sie wegzumachen. Aber sein Umgang ist eben dann einer, der in so eine künstlerische Form hineinzieht. Und während André selbst dem Projekt eben den denotativen Titel Room 207 gibt, überschreiben die Kunstmagazine wie das Blind Magazin das Projekt aber schon mit Photography as a Tool for Reconstruction oder Recomposing Memory. Und der André selbst sieht es als seine Suche nach der Wahrheit, die aber immer wieder verloren geht, weil er sich auch nicht erinnern kann. Dann, wenn er in den Archiven ist, taucht sie manchmal wieder auf. Und dann ist es aber eine Frage, wie er sie interpretiert. Und für mich jetzt als unabhängige Beobachterin stellte sich unweigerlich die Frage, ist die Wahrheit denn nicht eh immer eine Konstruktion aus der Sicht derer, die sie formulieren? Sei das jetzt eben der Jean-Michel André aus seiner Sicht, oder es gibt auch eine Schwester eines Opfers, die Genevieve Servier, die dann ein Buch geschrieben hat über den Bruder, der eigentlich Pianist war und eins der Opfer war. Oder wie sieht die Wahrheit aus der Sicht der Mutter, deren Sohn quasi beim Überfall dabei war und dann hingerichtet wurde von den Kollegen. Oder aus der Sicht eines Journalisten, der auch ein Buch geschrieben hat, der das wieder als Krimi gedreht hat, weil ja der Diplomat vielleicht gab es einen anderen Grund, warum er den Diplomaten ermordet hat und so weiter. Also Wahrheiten sind natürlich auch je nach Sicht, und es hat mich dann erinnert an einen Film, der mich als junge Frau sehr beeindruckt hat, vom Akira Kurosawa, Rashomon, wo es genau um das geht, dass dann vier Leute, die alle vier in eine Szene verwickelt waren, auch in einen Mord, und die vier Leute inklusive dem Toten, der dann quasi vom Himmel aus sein Statement abgibt, jeder von den Vieren erzählt was komplett anderes, dass am Ende nicht einmal klar ist, wer eigentlich der Mörder ist. Also das Opfer bleibt klar, aber wer eigentlich gemordet hat. Und es ist so eine schöne Symbolik für die Verzerrung von Wahrheit, weil eben die unterschiedlichen Beteiligten das ganz unterschiedlich wahrnehmen. Das heißt, 40 Jahre später, jetzt beim Jean-Michel André und als unabhängige Beobachterin, die sich nicht mit dem Trauma befassen muss, beeindruckte mich vor allem die Form, die der Künstler wählte, die Zusammenstellung der dreierlei Materialien, mit welcher er die Geschichte rekonstruierte. Also die Akten, Beweise, historischen Mitschriften und so weiter. Dinge, mit denen wir einen sehr hohen Grad an Wahrheit verknüpfen. Dann die Erinnerungsgegenstände wie die Uhr, den Kofferschlüssel des Vaters, persönliche Fotos noch, wo Vater und Sohn zu sehen sind. Und dann die Reise in die Jetztzeit. Also die großen Fotografien sind immer Reisen aus der Jetztzeit, die er entweder mit dem Vater eigentlich machen wollte, weil sie waren am Weg nach Sardinien, oder wo er mit dem Vater gelebt hat als kleiner Junge, oder wo der Vater in Saarbrücken gearbeitet hat als Diplomat. Also es sind dann verschiedene diese Verknüpfungen der Transport in die Jetztzeit, wo er sich auf den Weg gemacht hat, wo er noch oder wo der Vater noch aktiv waren. Und also der besondere Umgang mit dem Auslöschen der Gesichter oder dem Zerknüllen der Seite, das Gesicht des Täters eben wegzukratzen, die Form, wie er die Einzelteile in der Ausstellung in eine Choreografie packt, also die jetzt auch die Schneeflocken oder der Sprung, das dritte Bild ist so ein Sprung ins Wasser, wo auch quasi Dinge eigentlich ausgelöscht sind. Und also letztlich kulminiert es in so einem Satz wie, ich möchte meine verschwundenen Erinnerungen neu erfinden. Also auf Französisch ist Réinventer, also so ein, was eigentlich nicht geht, also Erinnerungen neu erfinden, aber irgendwie erfindet sie zum Teil und den Rest muss er dazu erfinden. Also er selber hat gar keine Erinnerungen, er stützt sich auf den Brief der Tochter, der Lebensgefährtin und auf die Archive. Und die Rekonstruktion der historischen Ereignisse funktioniert eben für mich jetzt persönlich sehr über die künstlerischen Eingriffe, die die verwendeten Materialien über die bloßen Tatsachen hinausheben. Und ich finde, er erzählt die Geschichte wirklich so eindringlich, indem er sie aber eben mit seinen eigenen, also quasi über den Aktenstand hinausgeht und mit seinen eigenen Eindrücken paart. Also hier immer wieder neue Zusammenstellungen, auch das Passbild des Vaters mit der Uhr und dem Sprung ins Wasser, rechts die Frau, die, das ist jetzt er als kleiner Junge, die Frau, die ihn aus dem Hotel geleitet, wo aber auch wieder ein Stück vom Foto wegreißt, um halt auch dem Recht jetzt der Frau auf ihr Gesicht quasi nicht zu nahe zu treten. Das heißt, es geht ums Geschichte schreiben und der Geschichte einen einheitlichen Platz zu geben und dann aber eben immer wieder, was er macht, wie er die Materialien in eine neue Form bringt. Also dass er dieses Bild aus der Paris-Match zerknittert. Die Paris-Match hat er mit 20 hat ihm der Großvater das Magazin gegeben, wo der Überfall beschrieben war. Und als 20-Jähriger hat er es verbrannt. Er hat durchgeschaut und verbrannt. Jetzt, noch 24 Jahre später, hat er es sich wieder gekauft und wieder verbrannt. Aber das Verbrennen halt als Form einer fotografischen Arbeit auch verwendet. Das heißt, es gibt diese gelöschten Gesichter, das abgerissene Bild aus dem Foyer, die überbelichteten Teile eines Films rechts unten, das beschnittene Foto vom Fluchtfenster, das ganz am Eingang ist, dieses Fenster mit dem Vorhang, da liegen eigentlich auch unten die Leichen. Also wo er dann auch halt für sich einfach wie viel ist zu zeigen, entscheidet. Das verbrannte Magazin, das beschnittene Bild dann, das habe ich jetzt nicht mit, das nur die Schuhe des Polizeiinspektors zeigt. Also so wie eine Parallele zur Amnesie, dass er sich nicht erinnert und dann eben auch ganz viele Teile aus den Bildern wegnimmt oder zerstört. Und also dieser freie Umgang mit Materialien, deswegen habe ich das jetzt ausgewählt, ist, glaube ich, so eine gute Grundlage über solche Fragen zu reflektieren, weil sie immer eine ganz andere assoziative Vorgehensweise sich erlauben können. Sie müssen ja nicht an den Fakten bleiben, sondern sie können ja auch wie ein Schriftsteller einfach eine gewisse fiktionale Autobiografie quasi schreiben und damit spielerisch mit dieser Flexibilität, wenn man so will, der Wahrheit umgehen. Das hat mich dann in der Reihe meiner Überlegungen wieder inspiriert von einem künstlerischen Beitrag noch zu einer weiteren Überlegung gebracht. Wenn wir sie nämlich nicht nur als sensible Interpretation sehen, Andrés Arbeit, sondern auch als Zeichen unserer Zeit, wie wir mit recherchierten Fakten umgehen, kam für mich die Frage, ob wir nicht zunehmend toleranter werden mit Informationen oder mit Abbildungen, also was ihren Wahrheitsgehalt und ihre Herkunft angehen. Also wenn wir ja auch mit unseren Smartphones korrigierte Fotografien verwenden, wenn wir auf Kurzinfos, die eine KI für uns zusammenfasst, oder also es sind so viele Dinge, wo wir ja mit ganz wenig Informationsgehalt auch zufrieden sind und uns vielleicht gar nicht weiter darüber Sorgen machen, wie sehr die Wahrheit dahinter stimmt. Also ich kann mir auch noch erinnern, wie das erste Model aufkam in einem Online-Shop, wo dann jemand bemerkt hat, jetzt ist ja immer das gleiche Modell, der hat ja nur andere Kleidungsstücke an. Und ich glaube, inzwischen fragt sich niemand mehr, natürlich sind das immer die gleichen KI-generierten Personen, die wechselweise Kleider anhaben, die immer verschiedene Farben auch anhaben. Also das ist ja so als Gemeinplatz schon längst angekommen. Also es ist nur die Frage, ob jetzt, kann es nicht sein, dass wir uns quasi auch zunehmend daran gewöhnen, dass Dinge auch wahr oder wahrhaft sein können, die nicht unbedingt echt sind. aber so gut aufbereitet sind oder so gut recherchiert sind, dass sie einen gewissen Anspruch auf Wahrheit hegen, Anspruch auf einen Erkenntniswert. Also das wär quasi die provokante Frage, ob wir nicht Fakes akzeptieren werden können, auch wenn sie keine indexikalische Beziehung zum Geschehen haben, aber doch so gut recherchiert sind und interpretiert sind, dass es passt. Und das Beispiel, was ich jetzt noch mitgebracht habe als letztes, ist eine Diplomarbeit auf der Angewandten vor 2 Jahren, die von der Marlene Fröhlich, also hier die Diplomausstellung mit rund 100 überwiegend kleinformatigen Fotografien, die allen Regeln der analogen Fotografie zu gehorchen schienen. Es waren klassische Fotopapiere mit Fotoemulsion, beschichtete Glasplatten, Keramiken, Polaroids. Die gezeigten Szenen waren aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und analog war quasi auch der Look, also durchaus unschlieren, also Chemieschlieren und Unschärfen, verschiedene Körnigkeiten und so weiter. Verdächtig und Anführungszeichen waren einzelne Motive, weil sie eben atypisch waren für das 20. Jahrhundert. Einander zugetane Frauen, sich küssende Männer oder eine Schrift, die wir heute natürlich sofort als queer lesen. Und die Wirkung war, als hätten wir quasi veröffentlichte Fundstücke vor uns, die einst jemand wahrscheinlich absichtlich zur Seite geräumt hat, um Tatsachen zu verschleiern. Und so quasi die Marlene Fröhlich hat sie ans Licht befördert, als sei es eben jetzt an der Zeit, die Geschichte der Geschlechter zu korrigieren und sowie nachträglich Beweise für non-binäre Identitäten zu liefern. Dazu hat sie natürlich 2 Welten verknüpft, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Also einerseits Text-to-Image-Bilder, die sie dann aber materialisiert in allen nur erdenklichen Fassungen von analogen Materialisierungen. Also sie war dann bei der Claudia Rohrauer im Fotolabor auf der Angewandten und sie haben quasi alles durchprobiert, was geht. Und man ist, also sie sind einigermaßen überzeugend, jetzt nicht endgültig, aber man ist vor allem von den Motiven irritiert. Was bedeutet jetzt so eine Arbeit für den allgemeinen Diskurs? Ist sie eine Kritik an unserem Vertrauen, dass wir solchen KI-generierten Bildern entgegenbringen? Ist diese Collage aus bestehenden Bildern nur die logische Konsequenz unserer übermäßigen Massenproduktion an Bildern und unserer Angewohnheit, sämtliche Tätigkeiten ins Digitale zu verlagern? Neigen wir dazu, dass wir so eine Materialität als Beweis akzeptieren, dass reale Szenen den ausbelichteten Bildern zugrunde liegen könnten? Und kann man mit solchen Bildern quasi nachträglich Tatsachen korrigieren, die man eben damals unter den Tisch gekehrt hat? Wir haben dann bei der Bildbeschriftung, weil es ist schon mal abgedruckt worden, auch diese Arbeit, haben wir dann besprochen, dass wir eben schreiben, ohne Titel, analoge Fotografie, KI-generiertes Bild, 3425 mal 2569 Pixel, dann Kleinbildfilm, Vintage Schwarz-Weiß-Papier, sie hat eben auch also gebrauchte oder abgelaufene Papiere verwendet, in den Maßen und 2023. Also es ist so, man sieht an dem Bildtitel auch schon die verschiedenen Ebenen, die drinstecken. Also das ist so die Frage, die jetzt für mich so aufgepoppt ist, ob denn solche Fakes das materielle Erbe einer ungeschriebenen Geschichte antreten können. Weil es findet eine Vergegenwärtigung von historischen Augenblicken statt, beziehungsweise noch deutlicher, es werden neue Erinnerungen in die alte Geschichte eingeschleust, die aber wieder aus ihr Verdrängtes oder einseitig Betrachtetes oder Unbeachtetes sichtbar machen. Das heißt, Geschichte ergänzend, Geschichte ein wenig umschreiben aus der Perspektive von Frauen und queeren Personen. Zitat Marlene Fröhlich: Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten, schreibt Walter Benjamin. Was aber, wenn die Bilder fehlen? Trotz der unermüdlichen Arbeit von queeren und feministischen Historikerinnen haben es nur wenige feministische oder queere Bilder in das kollektive visuelle Gedächtnis geschafft. Also beschloss ich, die Situation zu ergänzen. Sie heißt auch, das sehen Sie unten Studio Supplement, also die Ergänzung, das Studio der Ergänzungen. Dokumente abbilden, die materielle Grundlagen für unser kulturelles Gedächtnis sind. Und durch die neuen Möglichkeiten, Bilder zu generieren, können wir Szenen schaffen, die zwar nicht existiert haben, aber existiert haben könnten. Der Wert steigt mit dem Archivpotenzial, also mit den Eigenschaften, die spezifisch für Archivalien sind. Das untermauert auch den Gebrauch von Begriffen aus der Antike wie Pseudomnesia, hat der Boris gehabt, also die Gedächtnistäuschung, oder Prosopagnosia, Gesichtserkennungsschwund, ein anderes Projekt, oder bei ihr eben Studiosupplement, also die Ergänzung. Also welche Auswirkungen haben solche material gewordenen Fiktionen auf die allgemeine Geschichtsschreibung? Werden wir sie hinzufügen quasi als Supplements, das heißt mit einer solchen Vergegenwärtigung von historischen Augenblicken werden Gegenarchive eingerichtet, die auf die festgeschriebenen Narrative einwirken, im Dunkel liegende Bereiche beleuchten und eben eine Geschichte schreiben, die sich erst entwickeln muss, weil sie erst im Nachholbedarf stattfindet. Meiner Meinung nach passt es auch zur Entwicklung, dass wir alles, was wir quasi tun, denken und sehen und suchen, aufzeichnen. Und die logische Konsequenz ist für mich, dass man auch rückwirkend dann Dinge machen möchte, also die quasi die scheinbar abgeschlossene Vergangenheit wieder öffnen können. Und ich glaube, mit zunehmender Häufigkeit, mit der wir andere Entwürfe von Geschichten sehen, stellt sich dann auch eine zunehmende Normalität ein, dass die Dinge nicht unbedingt Fakten oder Archivmaterialien sein müssen, sondern dass sie die Geschichte auch mit einer interpretativen Fassung schreiben können. Danke.
Ja, das war der Beitrag von Ruth Horak im November 2025 auf unserem Festival in Regensburg mit ihren faszinierenden Gedanken über die Dehnbarkeit der Fotografie und die Frage, wie flexibel unsere visuelle Wahrheit eigentlich sein darf. Ein perfektes Beispiel finde ich dafür, wie tief unser Festival, das internationale Festival fotografischer Bilder in Regensburg, das Thema Fakt und Fake da eingetaucht ist. Mich lässt dieser Gedanke, ob gut inszenierte Fakes am Ende nicht sogar Lücken in unserer Geschichte füllen können, so schnell nicht los. Also, was denkt ihr darüber? Diskutiert gerne mit und schreibt mir eure Gedanken auf und schickt sie mir per Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, das war aber erst der Anfang unserer Reihe zum Festival Symposium 2025. In der nächsten Folge hören wir den nächsten spannenden Vortrag von Katharina Günther und blicken in die Welt von Lee Miller und was das zu tun haben könnte mit dem Festivalthema Fact and Fake. Ja, und Save the Date, die Preisträgerausstellung des Jahrgangs 25-26 vom Deutschen Fotobuchpreis ist ab 8. August bis zum 28. August im Regierungspräsidium in Karlsruhe zu sehen und vom 11. bis 13. September dann in der Kunsthalle Düsseldorf auf der Kunstbuchmesse Between Books. Dort werde ich auch ein paar Live-Vor-Ort-Gespräche führen. Kommt einfach vorbei und macht euch bemerkbar. Danach sind wir wieder auf der Frankfurter Buchmesse mit den Nominierten des Deutschen Fotobuchpreises vom 7. bis zum 11. Oktober 2026 in Halle 3.0, also unten. Also wer sich auskennt, weiß, was das bedeutet. Es werden wieder zahlreiche Fotobuch-Talks auf unserem Stand stattfinden und wir geben euch wieder einen Ticketrabatt über unseren Newsletter. Also ganz schnell eintragen unter deutscherfotobuchpreis.de/newsletter. Und auch für die Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis gibt es bereits einen Termin, und zwar am Samstag, 21. November 2026 in Regensburg. Infos dazu demnächst natürlich hier mehr. Selbstverständlich sind die Informationen auch in den Shownotes für euch zum Anklicken aufbereitet. Ja, und sind euch beim Zuhören Fragen gekommen oder etwas aufgefallen oder ihr möchtet einfach nur einen Kommentar loswerden, dann schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter, dann meldet euch auch gerne. Wir schauen, was wir gemeinsam vielleicht sogar live vor Ort machen können. auch hier eine E-Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und zum Schluss, wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie mit euren Kollegen und Freunden, drückt auf Abonnieren und hinterlasst mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Das rankt meinen Podcast weiter nach oben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören und Mitdenken. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Thank you.